Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Bastian Rudde. Schönen guten Tag. In dieser Sendung geht es unter anderem in die Berge Armeniens. Dort bauen Unternehmen aus Deutschland, den USA und Russland Gold und andere Rohstoffe ab, was zu Protesten von Umweltaktivisten führt. Außerdem ein Thema: Korruption an Hochschulen im Kosovo. Und Stichwort Korruption, das bringt uns nach Rumänien. Erster Schauplatz gleich hier in Europa heute. Freunde werden sie ganz sicher nicht mehr. Man kann sogar sagen, sie sind sich Spinnefeind. Staatspräsident Iohannis und die Regierung von Rumänien. Die hat vorgestern Gesetzesänderungen durchs Parlament gebracht, die die Mächtigen des Landes vor Korruptionsermittlungen schützen könnten. Iohannis will diese Strafrechtsänderungen verhindern und hat dann gestern Abend angekündigt, dass es dazu ein Referendum geben soll, und zwar am 26. Mai zeitgleich zur Europawahl. Ein Machtkampf, den Clemens Fehrenkotte für uns beobachtet. Herr Fehrenkotte, was verspricht sich denn Staatspräsident Iohannis von diesem Referendum?
Er verspricht sich vor allem dadurch eine ganz große symbolische Wirkung auch auf die regierenden Sozialdemokraten, dahingehend, dass die Bevölkerung ein Signal gibt, dass es so nicht weitergehen könne. Der rumänische Staatspräsident, der relativ selten auch Fernsehansprachen an die Bevölkerung richtet, hat das gestern Abend genutzt. Und für viele Beobachter war es erstaunlich, wie deutlich er gewesen ist. Normalerweise ist er deutlich zurückhaltender. Und er sagte, wir werden dieses Referendum deswegen durchführen, weil es wichtiger denn je sei, um klarzustellen, dass die regierenden Postsozialisten Gesetze nicht erlassen könnten, um dann einfach unbehelligt, so sagt er, unbehelligt stehlen zu können. Also deutlicher geht es gar nicht mehr. Und das ist ein Referendum, das er durchführen will. Worum geht es? Und zwei Fragen, die hat er auch gestern der Bevölkerung nochmal vorgestellt. Das eine ist wortwörtlich, sind Sie mit dem Verbot einer Amnestie oder Begnadigung in Fällen von Korruptionsdelikten einverstanden? Das geht gegen die Regierung. Das zweite, selbstverständlich auch, das geht vor allem jetzt auf die Geschehnisse der letzten Tage ein, sind Sie mit dem Verbot von Eilverordnungen der Regierung im Bereich der Straftatbestände einverstanden? Warum? Die regierenden Sozialdemokraten wollten, sie hatten es angekündigt, ursprünglich auch schon per Eildekret und Umgehung des Parlaments das durchziehen, weil nämlich die Europäische Union, aber auch die Opposition und eben der Staatspräsident nichts davon halten, dass man die Korruptionsgesetzgebung lockert zugunsten der gegenwärtig regierenden Sozialdemokraten.
Sie haben die Opposition gerade angesprochen, die mischt ja auch noch mit. Sie will die Gesetzesänderung erneut vors rumänische Verfassungsgericht bringen. Mit welchen Erfolgsaussichten?
Mit relativ guten. Dazu muss man eins sagen, das rumänische Verfassungsgericht ist per se eigentlich besetzt mit Richterinnen und Richtern, die eher von der Regierung auch benannt worden sind. Dennoch haben sie bei den bisherigen Fällen, und das ist ja nicht das erste Mal, dass das Parlament diese Art von Strafgesetzänderungen hat verabschieden können. Das ist nicht das erste Mal. Und jedes Mal hat das Verfassungsgericht gesagt, nein, wir geben den Bedenken der Oppositionsparteien recht. Es gibt einige formale Fehler, aber auch inhaltliche, so geht es nicht, und haben es zurückverwiesen. Und ursprünglich wollte dann der starke Mann der Sozialdemokraten Rumäniens und Parlamentspräsident, der vorbestrafte Liviu Dragnea, ursprünglich seinen Justizminister jetzt in den vergangenen Tagen dazu zwingen, buchstäblich, gesagt, wir machen das nicht im Parlament, sondern per Eilverordnung. Da hat sich dieser Justizminister, der ein treuer Gefolgsmann ist von Dragnea, geweigert und wurde prompt am Wochenende entlassen von der Partei. Er sagt, er hätte im Prinzip dort seine Aufgabe nicht erfüllt. Und dann bestand Dragnea darauf, dass am Mittwoch dieser Woche es zu einem erneuten Votum kommt. Aber Sie haben es angedeutet, das tritt gegenwärtig nicht in Kraft. Die Opposition geht vor den Verfassungsgerichtshof und vor allen Dingen auch die Bevölkerung, jedenfalls diejenigen, die auf Seiten des Staatspräsidenten steht. Die Bevölkerung hat in weiten Teilen jetzt die Gelegenheit, mit den Europawahlen am 26. Mai das Referendum auch zu bedienen und dementsprechend auch zu sagen, was sie von dieser Art von Vorgehensweise der Regierung hält.
Druck auf die Regierung kommt auch von der EU-Kommission. Ein Sanktionsverfahren steht im Raum, scheint aber irgendwie kaum Eindruck zu machen auf Rumäniens Regierung. Warum?
Weil tatsächlich diese Art von Drohung keine Wirkung entfaltet. Der Handlungszeitraum für die rumänische Regierung ist enorm groß. Er wird ausgeübt dadurch, dass Liviu Dragnea ein weiteres Berufungsverfahren vor sich hat und dort käme es, das ist im Mai, deswegen ist da Zeit groß das große Thema, im Mai soll es zu einer letztendlichen Klärung in einem Berufungsverfahren kommen. Wenn das zu seinen Ungunsten ausgehen sollte, dann müsste er für 3,5 Jahre ins Gefängnis, sofern seine parlamentarische Immunität aufgehoben wird. Und das macht den Druck. Insofern, alles, was die EU gegenwärtig macht, hat da keinerlei große Wirkung. Das geht originär fast wirklich ums eigene Überleben.
Die Situation in Rumänien, die scheint sehr angespannt. Sie haben uns das geschildert, ja sogar fast ein bisschen explosiv zu sein. Und bis zum geplanten Referendum ist ja doch noch ein bisschen Zeit. Was kann in dieser Zeit noch alles passieren, auch auf der Straße?
Ich denke, dass die Bewegung, die immer auch in Bukarest, aber auch in anderen Städten auf die Straße geht, gegenwärtig nicht die Intention hat, das zu intensivieren. Die Oppositionsparteien sind an sich, was das angeht, zuversichtlich, dass bei dem Referendum, das hat Johannes lange angekündigt und endlich jetzt tatsächlich dann auch gesagt, dass er es durchführen will. Die vertrauen auf das Ergebnis des Referendums und dann vor allen Dingen, das soll man nicht vergessen, es gibt dann die Wahlen zum Staatspräsidenten im Herbst. Und da haben sie dann die Gelegenheit, wirklich die Sache zu klären.
Clemens Fehrenkotte über den Machtkampf in Rumänien, wo Regierung, Staatspräsident und Opposition um eine Aufweichung des Antikorruptionsstrafrechts ringen. Vielen Dank dafür. Diese Woche ist sie genau ein Jahr her, die Samtene Revolution in Armenien. Hunderttausende Demonstranten witterten Machtmissbrauch und Vetternwirtschaft, gingen gegen Premierminister Serge Sargsyan und dessen Partei auf die Straße, erwirkten Neuwahlen, aus denen dann Oppositionspolitiker Nikol Paschinyan als neuer Premierminister hervorging. Alles vergleichsweise friedlich, deswegen Samtene Revolution. In der haben Umweltschützer eine gewichtige Rolle gespielt und jetzt fordern sie, dass ihren Anliegen endlich Gehör geschenkt wird. Es geht dabei vor allem um den umweltschädlichen Abbau von Gold, Silber oder Kupfer in den Bergen Armeniens. Hans Stallmach hat sich für uns dorthin auf die Reise gemacht.
4 Autostunden von der Hauptstadt Erevan entfernt windet sich die Landstraße durch den gebirgigen Südosten Armeniens. Auf fast 2000 Meter Höhe blockiert ein massiger Wohncontainer die Zufahrt zu einer Seitenstraße. Daneben Schilder mit der Aufschrift »Rettet den Berg Amulsar«. Seit Juni vergangenen Jahres blockieren Bewohner der umliegenden Dörfer die Zufahrt zum Berg Amulsar. Dort will das US-amerikanische Unternehmen Lydian International Gold fördern. Henri Hatschunyan, ein stämmiger Mitvierziger, ist von Anfang an bei der Blockade dabei gewesen.
Wir sind hier sehr verbunden mit der Erde, mit dem Wasser. Das haben wir von unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern geerbt. Und wir haben es als sauberes Land geerbt. Wir wollen, dass die Natur hier rein bleibt und dass auch unsere Kinder in einer reinen Natur aufwachsen.
Vor allem im eisigen Winter war es hart hier oben in den Bergen, aber man habe durchgehalten.
Seit 10 Monaten sind wir hier, also schon fast ein Jahr. Das Jubiläum, das werden wir bestimmt feiern. Wir haben sehr viel geopfert. Unsere Familien haben gemacht, was sie konnten. Alles haben sie hier nach oben gebracht, um hier weiter zu kämpfen.
Lydian International will das Gold mit einer Cyanidlauge aus dem Gestein herauswaschen. Dabei werden riesige Mengen Wasser verbraucht. Das Cyanid selbst ist hochgiftig. Die Blockierer befürchten schwere Schäden für das Grundwasser und für die Landwirtschaft. Rund 30 Metallminen gibt es in Armenien. Alle werden im Tagebau betrieben und hinterlassen Mondlandschaften. Das alte Regime vergab die Lizenzen vor allem an Unternehmen aus Russland, Kanada, den USA und Deutschland. Das größte Bergwerk, Qajar, ganz im Süden des Landes, ist in deutscher Hand. Mehrheitseigentümer ist das Unternehmen Conimet in Karlsruhe. Sonja Ayvazian, Vorsitzende von Transparency International Armenia, bezweifelt, dass es bei der Vergabe der Lizenzen je mit rechten Dingen zugegangen ist.
Alles war korrupt unter der alten Regierung, überall, vor allem auf einem Gebiet wie dem Bergbau, wo es hohe Gewinne gibt. Das ist ein Bereich, der Bestechungen ermöglichte in einer Höhe, die es woanders nicht gab. Auf jeden Fall war es nicht sauber, da haben wir gar keinen Zweifel.
So hat Nikol Paschinjan vom alten Regime ein politisches Dilemma geerbt. Denn einerseits kommen viele Aktivisten der samtenen Revolution aus dem Umweltschutz. Sie erwarten ein konsequentes Vorgehen gegen die Bergbauunternehmen. Aber Paschinjan weiß auch, dass die Investoren auf ihre Verträge pochen. Werden die nicht eingehalten, so steht die Reputation des Landes für internationale Investoren auf dem Spiel. Investoren, die die Wirtschaft dringend braucht. So ist der Fall Amulsar eine Nagelprobe für Paschinjan. Bei einem Besuch vor Ort im Dezember blieb er erst einmal vage.
Als ich mein Amt als Premierminister übernommen habe, da wollte ich erst einmal so viele Informationen wie möglich über Amulsar erhalten, bevor ich endgültige Entscheidungen treffe. Aber zu meiner Überraschung gab es gar keine Informationen und die gibt es immer noch nicht.
Paschinjan will nun zunächst den Bericht einer internationalen Expertenkommission zu den möglichen Umweltschäden in Amulsar abwarten. Das schafft Zeit. Lydian International hat schon angekündigt, zur Not vor internationale Gerichte zu ziehen. Auf der anderen Seite wollen aber auch die Umweltaktivisten, wie der junge Haik Grigorian, auf keinen Fall aufgeben.
Falls Nikol Paschinjan gegen das Volk arbeitet, wie die vorige Regierung, und nur die Interessen von Privatunternehmern verteidigt, werden wir wieder auf die Straße gehen und es wird zu einer neuen Revolution kommen.
Ein Jahr nach der samtenen Revolution bekommt Armeniens Premierminister Paschinjan Druck von Umweltschützern. Hans Stallmach berichtete. Zum nochmal nachhören und nachlesen steht sein Beitrag gleich im Internet auf deutschlandfunk.de/europaheute.
Anforderungen an Hochschulprofessoren und anderes akademisches Lehrpersonal sind ziemlich eindeutig und universell. Lehrkräfte sollen jungen Leuten Wissen vermitteln, sollen deren Leistung objektiv beurteilen, sie sollen selber wissenschaftlich qualifiziert und sie sollen integer sein. Im Kosovo in Südosteuropa erfüllen etliche Hochschulmitarbeiter diese Kriterien ganz offenbar nicht. Im Gegenteil. Eine Untersuchung im Auftrag der EU hat ergeben, dass für gute Noten regelmäßig Geld fließt und zudem fand eine Nichtregierungsorganisation heraus, dass Lehrkräften reihenweise die wissenschaftliche Expertise fehlt. Aus dem Kosovo berichtet Christoph Kersting.
Sein Büro in einem Hinterhof sei schwer zu finden, hat Ronjinovci am Telefon gesagt. Und vorgeschlagen, sich stattdessen in der Nationalbibliothek zu treffen, einem 80er-Jahre-Klotz im Zentrum von Pristina. Außerdem sagte er, sei das genau der richtige Ort, um über Unregelmäßigkeiten im kosovarischen Bildungssystem zu sprechen. Unregelmäßigkeiten. Bei dem Begriff muss der 28-Jährige dann selbst ein bisschen grinsen. Denn was er und seine Mitstreiter über die Zustände an der größten und wichtigsten Hochschule im Land, der staatlichen Universität Pristina, herausgefunden haben, lässt sich nur als Betrug im großen Stil beschreiben.
ORCA is an abbreviation for Organizata Pritinecisis Narsem, which in Albanian means Organization for Improving Quality in Education.
Der Fall des früheren Rektors der Uni Pristina, Ibrahim Bascha, stand am Anfang. Er musste 2014 nach tagelangen Studentenprotesten zurücktreten, weil klar geworden war, dass er seine Arbeiten bei dubiosen sogenannten Raubverlagen veröffentlicht hatte. Der Investigativjournalist Ronjinovci gründete daraufhin ORCA, eine Organisation, die die Qualität der Bildung im Kosovo genauer unter die Lupe nimmt.
And I saw that this is not just an isolated incident, but I thought that this is a phenomenon that is well spread in university.
Ich war mir sicher, dass Bascha kein Einzelfall ist. Wir haben dann 2016 in einer ersten Untersuchung die Universitätsleitung, Rektor, Senatoren, Dekane geprüft und festgestellt, ein Drittel dieser Leute publiziert ebenfalls in dubiosen, in der Wissenschaft nicht anerkannten Journalen. Ein Jahr später dann haben wir uns sämtliche 481 Professoren von allen 12 Unifakultäten genauer angeschaut. Das schockierende Ergebnis, 72% dieser Professoren sind eigentlich nicht berechtigt, ihren akademischen Titel zu tragen.
Für ihre 100 Seiten starke Studie hatten Zhinovtsi und sein Orca-Team vor allem die Lebensläufe der Hochschullehrer ins Visier genommen. Ein Lehrstuhlinhaber zum Beispiel muss laut Statuten der Uni Pristina mindestens 5 Artikel in international anerkannten Publikationen vorweisen können. 122 von 138 Professoren erfüllten diese Voraussetzungen bis 2017 allerdings nicht. Und sie hatten trotzdem einen Lehrstuhl. Auch Shikiri Bitici dürfte täglich an den Sumpf aus Betrug und Korruption an der Uni Pristina erinnert werden. Der Bildungsminister hat sein Büro direkt gegenüber des Campusgeländes. Natürlich sei das ganze Bildungssystem im Kosovo in keinem guten Zustand, erklärt er kleinlaut. Warum muss aber erst eine Organisation wie Orca auf die Idee kommen, die Qualität von Hochschullehrern zu kontrollieren? Die Antwort des Ministers kommt einer Bankrotterklärung gleich.
Die Regierung hatte einfach nicht die Möglichkeit, an relevante Informationen zu kommen. Darum haben wir unabhängigen Organisationen erlaubt, das zu untersuchen, in Kooperation mit uns.
Nicht nur Betrug, auch Korruption grassiert im kosovarischen Hochschulwesen. Zu diesem Schluss kommen etwa 2 schottische Bildungsexperten in einem Bericht vom März 2017, erstellt im Auftrag der EU.
One of the things when we spoke to students, one of the things that they said, that they were aware of what we've called vulgar corruption.
Was das konkret heißt, berichteten Tom Hamilton und Ian Smith auch im kosovarischen Fernsehen. Vulgar corruption. Also Korruption auf einem niedrigen alltäglichen Level sei im kosovarischen Hochschulwesen völlig normal. Studenten zum Beispiel, die Bestechungsgelder für gute Noten an Dozenten zahlten, genauso wie Hochschullehrer, die von sich aus ein solches Angebot machten. Auf dem Unicampus wird diese Praxis von vielen Studierenden hinter vorgehaltener Hand bestätigt. Auch könne man Haus- und Abschlussarbeiten kaufen. Im Internet werde das ab 200 Euro angeboten. Immerhin seien Themen wie Betrug und Korruption im Hochschulwesen jetzt auf dem Tisch und es gebe durchaus spürbare Fortschritte, resümiert Ron Zhinovtsi. So seien unmittelbar nach Veröffentlichung der Orca-Studie sämtliche Beförderungen an der Uni Pristina ausgesetzt worden. Es gebe seit Anfang 2018 auch schärfere Regularien, die exakt festlegen, wo und wie Professoren veröffentlichen dürfen. Dennoch bleibt das gesamte Thema Bildung für Orca-Chef Ron Zhinovtsi ein Fass ohne Boden.
Selbst wenn Einzelne wie der Bildungsminister im System etwas grundlegend ändern wollen, fehlt meistens der politische Wille in seiner Partei oder auf Seiten der Regierung. Das verpufft. Wenn es um Bildung geht im Kosovo, wird immer nur improvisiert. Niemand hier, keine der politischen Parteien, hat aber einen echten Plan, wohin es gehen soll mit der Bildung. Wie soll sich da wirklich etwas ändern? Alle Entscheider aus Politik und Zivilgesellschaft müssen darum dringend an einen runden Tisch, um einen solchen Plan zu entwerfen. Wenn das nicht innerhalb der kommenden 2 Jahre passiert, sehe ich schwarz für die Bildung im Kosovo.
Bildung im Kosovo, Versagen eines jungen Staates. Das ist der Titel unserer Sendung Gesichter Europas, morgen um 11.05 Uhr im Deutschlandfunk. Dann mit weiteren Reportagen von Christoph Kersting. Gleich hier im Programm die 9.30 Uhr Nachrichten und danach die Sendung Tag für Tag. Darin geht es unter anderem um die Frage, wie offen das Grundgesetz ist für andere Religionen. Dazu dann ein Gespräch mit der FDP-Politikerin und ehemaligen Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Zu Tag für Tag begrüßt sie dann meine Kollegin Susanne Fritz. Ich bin Bastian Rudde. Das war Europa heute für heute und auch für diese Woche. Ihnen einen schönen Tag noch und ein schönes Wochenende.